Hallo, ich bin Philipp.
Und ich bin der Niklas.
Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hero Time. Und heute sprechen wir über die dritte Folge What If? Was wäre, wenn die Welt ihre mächtigsten Helden verloren hätte?
Es gab mal eine Idee, eine Gruppe von außergewöhnlichen Leuten zusammenzubringen. Zu sehen, ob sie zu etwas Größerem werden können.
Niklas, du hast mir gesagt, das ist schon ein bisschen her, dass du die Folge gesehen hast.
Ja, ich meine, ich habe die Folge vor anderthalb Wochen gesehen, als sie rauskam. Ja,
wir waren ein bisschen im Verzug gewesen, aber jetzt sind wir wieder brandaktuell dabei.
Die Folge war ein bisschen verwirrend anfangs, für mich zumindest. Wie hast du das denn empfunden?
Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen schwierig auch, bis ich gemerkt habe, okay, das spielt sich während dieser Furies großen Woche ab. Das heißt, Fury versucht alle Avengers zu rekrutieren und das innerhalb von einer Woche. Und ich konnte mir halt überhaupt nicht erklären, warum sterben die ganzen Avengers. Mhm. Es gab diesen Punkt, wo Black Widow dann in diesem Archiv sitzt und am Suchen ist in den Shield-Akten. Und ich dachte, okay, vielleicht ist es ja Ghost aus Ant-Man and the Wasp, weil es ein Gegner ist, den du nicht sehen kannst.
Das habe ich mir auch gedacht, war dann aber gleichzeitig ein bisschen verwirrt, weil ich meine, zu dem Zeitpunkt wäre Ghost ja noch ein ordentliches Stück jünger gewesen, oder?
Ja, das müsste ja um 2011 rum passiert sein.
Ja, ist ja quasi das, was am Anfang des ersten Avengers-Films vor sich geht.
Genau. Ich weiß gar nicht, in welcher Zeitachse, also Ant-Man and the Wasp spielt ja auf jeden Fall zwischen Infinity War und Endgame, aber ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren das dann her ist, dass Ghost dann auch diesen Unfall gehabt hatte. Müsste man nochmal nachgucken. Ne, auf jeden Fall fand ich sehr interessant zu sehen, dass die Avengers einfach so getötet werden, ne? Eben die mächtigsten Helden der Welt, die dann anscheinend gar nicht so mächtig sind.
Ja, genau, das hat sie alle, finde ich, nochmal an und für sich ein bisschen ohnmächtig wirken lassen. Also allein Tony Stark, den wir ja jetzt als den Mann kennen, der sich von Tag 1 an auf Thanos vorbereitet hat. Da fand ich das sehr, sehr strange tatsächlich zu sehen, dass der einfach an diesem Serum, das Black Widow ihm verabreicht, das war ja optisch so, dass er daran gestorben wäre. Das hat ja auf den Zuschauer so gewirkt, als hätte er erstmal das falsche Medikament, das falsche Mittel gespritzt bekommen. Deswegen, das hat mich sehr verwirrt. Ich habe nicht damit gerechnet, weil dieses Serum, das ist ja nur eine ganz, ganz kleine Stelle im Film, also im Original. Und deswegen hat mich das dann schon ein bisschen überrascht, dass allein das schon dazu hätte führen können, dass einer der Avengers uns verlässt.
Ich muss auch sagen, ich finde die Folge mal sehr originell. Wir haben ja jetzt die letzten zwei Teile, hatten wir ja immer einen Film, also beziehungsweise eine Folge, wo sich eine Kleinigkeit geändert hat. Hier jetzt aber sich der komplette Stil der Serie ändert und dass man daraus einfach so ein Murder-Mystery draus macht. Dass man tatsächlich mitratet, aber selber auch nicht drauf kommt. Oft ist es ja so, gerade in irgendwelchen Krimiserien, dass man so, wenn man genau aufpasst, dann merkt man, wer es ist. Ich hatte aber bis zum Schluss keine Ahnung, wer der Täter ist.
Tatsächlich hatte ich eine leichte Ahnung in dem Moment, als Fury sagte, es gibt noch einen Avenger. Da ist mir dann nochmal aufgefallen, wer ist denn um diese Zeit schon als Held bekannt? Und das waren dann ja sehr wahrscheinlich Hank Pym.
Ist er damit nicht eher auf Captain Marvel ausgegangen? Ich meine, er ging ja dann auch zu dem Pager, weil Hank Pym hat sich ja relativ früh aus diesem Heldenkonzept zurückgezogen, weil er gesagt hat, die Pym-Partikel, die sind nur für ihn bestimmt und nicht zur Forschung. Und dann ist er ja auch recht schnell abgehauen.
Ja, ich denke auch, dass Fury mit dem Zitat wahrscheinlich Captain Marvel meinte. Ich meine, er hat sie danach ja auch gerufen. Allerdings ist mir in dem Moment halt aufgefallen, wen ich noch nicht in Betracht gezogen hatte, wer die Avengers denn getötet haben könnte. Und da ist mir dann nochmal eingefallen, dass Hank Pym ja auch so einen geheimen Hass gegen S.H.I.E.L.D. hegt.
Das stimmt. Aber eigentlich müsste die Folge ja anders heißen. Eigentlich müsste die Folge ja heißen, was wäre, wenn Hope Van Dyne den Agents of S.H.I.E.L.D. beigetreten wäre, weil das ja eigentlich so dieser ganze Clou an der Geschichte ist. Und was, das wundert mich auch sehr. Hank Pym möchte ja sich an Fury rächen, indem er ihn leiden lässt. Das, was er sich aufgebaut hat, diese Avengers-Initiative, möchte er ihm zerstören, damit er das Gefühl hat, was verloren zu haben. Und ich finde, es ist jetzt kein Vergleich, irgendwelche fremden Leute zu rekrutieren als Bezahlung dafür, dass die eigene Tochter ums Leben gekommen ist. Für mich wäre es wahrscheinlich einfach gewesen, hätte ich Fury irgendwie umgebracht.
Ja, ich glaube, das wäre zum einen das einfachere Ziel gewesen und zum anderen, gut, hätte das auch ein gutes Maß an Chaos angerichtet, sage ich jetzt mal. Aber wahrscheinlich wäre es nicht ganz so desaströs gewesen, wie wenn alle Helden jetzt auf einmal tot sind. Wobei man da natürlich auch sagen kann, ohne Nick Fury wird es da so etwas wie die Avengers-Initiative überhaupt geben. Gute Frage, haben wir jetzt in der Folge leider nicht herausfinden können.
Was mich interessiert, hast du von der Theorie gehört, dass Hope Van Dyne ist ja während einer Mission in Odessa gestorben und in The Return of the First Avenger erzählt Black Widow, dass sie vom Winter Soldier angeschossen wurde in einer Mission in Odessa. Und jetzt gibt es die Theorie, dass der Winter Soldier für den Tod verantwortlich ist.
Für den Tod von Hope?
Ja.
Ja, kann ich mir tatsächlich vorstellen. Allerdings glaube ich, dass das, selbst wenn es so sein sollte, zu der Handlung an und für sich nicht so viel beiträgt. Der Punkt ist ja lediglich, dass Hope tot ist. Das ist ja das, was dazu geführt hat, dass Hank so, ich sag jetzt mal freundlich, durchdreht. Deswegen, wie gesagt, ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass der Grund für Hopes Ableben ist. Ja, aber ich glaube, da muss man noch nicht mal so ein Mysterium drumherum machen, weil es ist ja relativ unwichtig, woran sie gestorben ist. Es wurde zumindest nicht erwähnt.
Ich finde, die Charaktere sind in dieser Folge an manchen Stellen wieder sehr überspitzt. Also, wo ich meine großen Probleme habe, war mit Coulson, der, ich weiß gar nicht, wie soll ich das am besten beschreiben? Ich meine, er riecht an Thors totem Körper.
Zum einen das und zum anderen, als es um Coulsons Passwort ging, das Passwort dann Steve, Steve, Steve.
Ich hätte Steve, genau.
Sollte das eine Anspielung an Steve Rogers sein oder ist das ein Outing von Coulson gewesen? Was glaubst du denn?
Ich glaube, es war an Steve Rogers angedacht, weil er hatte am Ende noch ein paar Zahlen. Ich glaube 0704, also der Unabhängigkeitstag, und das ist auch Steve Rogers Geburtstag.
Mm, ja, okay, das ergibt dann natürlich Sinn.
Ich meine, wir haben ja immer wieder in den Marvel-Film mitbekommen, er ist ein großer Captain America-Fan, aber in dieser Folge war er ja ein richtiger Fanboy gewesen.
Ja gut, im ersten Avengers-Film, da wollte er ja auch, dass Steve Rogers seine Sammelkarten unterschreibt oder sowas.
Genau, was ja letztendlich dann auch das Team zusammengeführt hat, indem Fury sie angelogen hat und gesagt hat, dass er das in seine Jackentasche hat, kurz vor seinem Tod.
Wichtige Lüge, wenn man ehrlich ist.
Ja, die Avengers basieren auf einer Lüge.
Nein, auf einer Idee.
Oh. Ich kann diesen Satz mittlerweile nicht mehr hören.
Er kam schon das ein oder andere Mal vor jetzt in der Folge, ne?
Und ich meine, auch Natascha, die war ja sehr genervt. Die Folge beginnt ja damit, ne? Es gab mal eine Idee. Und Natascha, ja, okay, weiß ich, kenne ich.
Ja, ja, den Text kenne ich jetzt auch schon auswendig, danke dir. Fand ich auch ziemlich witzig. Und auch dieser Moment, als Fury dann so halb depressiv, also ziemlich niedergeschlagen, dann sagt, ja, es gab mal eine Idee. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen.
Erinnert mich wieder so an die zweite Folge mit Thanos, der immer wieder davon kam. Ja, aber ich hätte doch mit den Infinity-Steinen und so.
Es ist nicht Massenmord, es ist Effizienz.
Richtig. Was ich sehr, sehr cool fand, war, dass sie in dem Film wieder Bezug auf den unglaublichen Hulk genommen haben, der ja seitdem das Marvel Cinematic Universe besteht, immer so ein bisschen ausgegrenzt wird. Wir haben seit Jahren endlich mal wieder Betty Ross gesehen. Wir haben gesehen, vom Animationsstil sieht Bruce Banner auch mehr nach Mark Ruffalo statt Edward Norton aus.
Was mir sehr gut gefällt. Nix gegen Edward Norton.
Nein, keineswegs. Aber mittlerweile sagen viele, ne, der Edward Norton, das war einfach nur eine Variante, die von der TVA ausgelöscht worden ist. So kann man sich das dann erklären.
So kann man das sich doch aber jetzt auch bei allen möglichen Filmen, die bisher bestehen, erklären, die eine andere Besetzung haben, als wir sie jetzt gewohnt sind. Zum Beispiel aus dem ersten Iron Man Film. Da hatte ich mich tatsächlich damals sehr drüber gefreut, weil ich Don Cheadle durch Prince of Bel-Air schon kannte, aber das ist eine andere Story.
Ich habe damals nicht gecheckt, dass Don Cheadle quasi den aus dem ersten Teil ersetzt hat. Ich dachte, im ersten Iron Man kommt einfach kein Rhodey vor. Was ich zum Hulk auch noch sagen wollte, also ich glaube, das ist mit Abstand der ekelhafteste Tod, den wir bisher im Marvel Cinematic Universe sehen konnten.
Für mich auch tatsächlich relativ schwer nachvollziehbar. Also, so wie ich das jetzt bisher, ich sag mal, gewöhnt bin vom Hulk, ist allein seine Muskelstruktur ja ziemlich unzerstörbar. Und dann scheint Hank Pym ja irgendein Mittel gefunden zu haben, das dann mit dem Anteil an Gammastrahlen in Bruce Banners Blut irgendwie reagiert und ihn dann so zum Aufquillen und im Endeffekt zum Platzen bringt. Ist ein sehr, sehr, sehr grausamer Tod, wenn man es sich so überlegt. Aber für mich war das ein bisschen undurchsichtig, dass, wenn der Hulk doch schon so lange in dieser Form, wie es ihn gibt, existiert, dass da wohl noch niemand auf die Idee gekommen ist, naja, das so zu handhaben.
Ich meine, wir sehen ja, dass der Thaddeus Ross versucht, das ja immer wieder irgendwie ihn zu töten. Es sah jetzt in der Folge so aus, als würde Hank sein Herz vergrößern und das rasant ansteigt. Also in den Comics würde das nicht passieren, da ist der Hulk tatsächlich unzerstörbar. Wenn du ihn ins Weltraum schmeißt, dann wird er einfach wütender und wächst. Ja, die Marvel Cinematic Universe Variante hat also noch ein paar Schwachstellen. Kein Immortal Hulk. Und was ich sehr interessant fand, dass Loki es geschafft hat, innerhalb eines Tages die gesamte Welt zu erobern und das eigentlich durch, so wie es jetzt in der Folge aussah, ein freundliches Verhandeln Es sah jetzt nicht gerade aus, als hätte er die Alienschlacht über New York hergebracht, sondern wäre einfach mit seinen Soldaten in die Welt einmarschiert und schon ist er Präsident.
Ich denke, wenn man Loki selbst fragen würde, dann würde er wahrscheinlich sowas sagen wie: Das System, nach dem er auf der Erde gehandelt hat, nennt sich liebevolle Strenge, aber ja, im Endeffekt ist er einfach eingefallen mit seiner Armee und hat sich halt das unter den Nagel gerissen, was da war. Das Problem bei der Sache war, und da möchte ich jetzt nochmal an ein Zitat aus Loki anlehnen, nämlich geht es ja darum, dass Loki dieses Machtvakuum, das entsteht, wenn die TVA nicht mehr da ist, ja, zumindest zu Beginn der Serie gerne füllen würde. Aber das ist ja auch etwas, was man relativ universell jetzt auf diese Situation anwenden kann. Denn in dem Moment, in dem alle Avengers tot sind, gibt es auf der Erde noch viele Leute mit politischer Macht, aber eben leider Gottes weniger Helden. Und eben dieses Machtvakuum hat er dann für sich genutzt, um dann eben innerhalb eines Tages die Weltherrschaft zu bekommen. Und na gut, jetzt wissen wir auch wenigstens, wie das abgelaufen wäre, wenn die Avengers-Initiative 2012 in New York nicht da gewesen wäre.
Ich frage mich allerdings auch, auf welchem Grad, also wie böse Loki tatsächlich ist. Wenn man jetzt vom ersten Thor-Film abgeht, war ja dann sein wirklicher Beweggrund erstens, dass er sein Leben lang belogen wurde, dass er nämlich gar nicht Odins Sohn ist, sondern Laufeys Sohn. Und dass er ständig ja von seinem Bruder sich unterdrückt gefühlt hat, weil Thor natürlich Anrecht auf den Thron hat und er nicht. Und prinzipiell bekommt ja Loki hier schon alles, was er möchte. Er kriegt eine Welt und er wäre jetzt auch rechtmäßiger Nachfolger für Asgards Thron.
Dann hätte er zwei Welten unter seiner Kontrolle. Ist doch hübsch.
Ja, das, was er schon immer wollte.
Ich finde auch tatsächlich, das hat mich ein bisschen gewundert, bevor Loki angefangen hat mit seiner Charakterentwicklung, da war er Thor gegenüber ja nicht so freundlich gesinnt. Also er hat ja auch ziemlich dafür gestimmt, dass Thor zur Erde verbannt wird. Und deswegen hat es mich dann umso mehr gewundert, dass man verstößt den eigenen Bruder, erfährt, dass er stirbt und dann ist man sauer auf die Person, die ihn getötet hat und nicht auf sich selbst, weil man ihn verstoßen hat. Fand ich war eine komische Moral. Aber deswegen hat es mich einfach sehr gewundert, dass Loki sofort handelnd in der Folge als Thor eben stirbt.
Ich mochte im ersten Film Loki sehr. Also ich habe viel Gutes noch in ihm gesehen. Er hat das natürlich gerade so gewendet und gedreht, wie es ihm gepasst hat, um vom Vorteil zu sein. Also ich meine ja gerade, er hat ja dafür gesorgt, der erste Thor-Film beginnt ja mit der Krönungszeremonie von Thor, dass er ja sein Anrecht auf den Thron annehmen soll, also als dann die Eisriesen in Asgard einwandern. Und man erfährt ja, das war ja Lokis Idee. Und Loki setzt sich dann zu Thor, um ihn eigentlich zu trösten und redet ihm aber immer mehr unterbewusst ein, nach Jotunheim zu gehen und die Eisriesen herauszufordern. Er hat das aber so mit einer guten List gemacht, dass man so viel Empathie für diesen Charakter empfindet. Und ich denke mal, sowas hat er auch in der Folge gemacht, dass er einfach dann zu seinem Vater gegangen ist und gesagt hat, hier, ich werde meinen Bruder rächen oder irgendwie sowas.
Gott, das Schabernacks halt eben. Ich habe tatsächlich den ersten Thor-Film gesehen, nachdem ich Avengers 1 gesehen hatte, und deswegen hatte ich auch, als ich in den ersten Thor-Film damals reingegangen bin, schon ein gewisses Maß an Unsympathie für Loki, sag ich mal. Ja, ich saß da so, ich weiß schon, was du in ein paar Jahren machen wirst. Und ich find's nicht cool.
Verständlich. Vor allem, wenn man die Filme also einfach in einer anderen Reihenfolge dann guckt und dementsprechend schon weiß, was auf einen zukommt. Gehört zwar nicht zu What If, aber die Frage, die ich mir gestellt habe, du hast Black Widow gesehen, oder?
Ja, habe ich mittlerweile.
Ich bin nämlich am Überlegen, was ist, wenn du mit jemandem, der noch nicht die Reihe gesehen hat, und du fängst komplett an, von vorne das Marvel Cinematic Universe zu gucken und dann guckst du nach Civil War Black Widow und guckst die After-Credit-Scene. Dann bist du total für Endgame gespoilert. Okay, kurzer Spoiler für unsere Zuhörer. Jelena besucht das Grab von Natascha.
Ja, diese Person, die dann zu Jelena stößt und ein kleines Schwätzchen mit ihr hält, die scheint gerade jetzt im Marvel Cinematic Universe ein bisschen, ich sag mal, machttechnisch zu wachsen. Oder sehe ich das falsch?
Ich meine, wir haben sie zuerst in Falcon and the Winter Soldier gesehen, dann nochmal in Black Widow. Was mich interessiert ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Apple hat einen Vertrag mit den ganzen Filmproduktionen, dass Bösewichte kein iPhone haben dürfen. Und sie besitzt aber ein iPhone. Deswegen wird jetzt spekuliert, ob sie überhaupt böse ist.
Gute Frage, nächste Frage, ja. Aber auf mich wirkt es ja jetzt schon mal zumindest so, als würde sie sich ein Team von Anti-Avengers zusammenstellen wollen. Also sie hetzt ja Yelena auch ganz bewusst gegen Clint auf. Da bin ich fast ausgerastet. Clint, der arme Sack, weißt du, der kriegt so oft einfach von den Screenwritern einfach eins auf den Deckel und ja, jetzt auch noch das.
Ja, deswegen, ich bin froh, wenn seine Serie rauskommt, dass er mal ein bisschen mehr im Rampenlicht steht.
Ja, der Arme. Ich gönn's ihm auf jeden Fall.
Zurück zu What If. Wir haben jetzt am Ende auch nochmal ja einen Teaser für die neuen Avengers, die es in diesem Universum geben wird. Wir haben einmal Captain Marvel und Captain America, wobei die Szene mich etwas verwirrt hat, weil ich ja, man sieht ja erst, dass Nick Fury zu Captain Americas eingefrorenem Schild geht, das so, ne, so ein bisschen aufpoliert und dann so sagt, willkommen zurück, Captain. Und ich so, ja klar, ne, Captain America. Dann dreht er sich aber rum, dann steht da Captain Marvel. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, ja, die wissen ja noch nicht, dass Captain America lebt. Heißt das, Furys Plan ist jetzt eigentlich nur Captain Marvel, Captain Americas Schild zu geben?
Das war auch etwas, was mich ein bisschen verwirrt hat, nämlich, sie wissen zu der, also du hast jetzt gesagt, sie wissen zu dem Zeitpunkt nicht, dass Captain America noch lebt. Ist das so? Weil, so wie ich das verstanden habe, war das ja eben diese Rekrutierungswoche vor dem ersten Avengers-Film oder am Anfang des ersten Avengers-Films. Und zu dem Zeitpunkt müsste Steve ja aber eigentlich schon wieder aus dem Eis raus gewesen sein und ja so halb in der Normalität angekommen sein, oder?
Also, das Comic Fury Speak Week beginnt damit, dass er halt zu diesem abgeschützten Schiff von Red Skull geschickt wird. Die fangen so langsam an, das auszugraben. Und er denkt sich, ja, okay, grab mal ein bisschen weiter. Und in der Zeit erlebt er quasi diese Geschichten mit Iron Man 2, Thor und dem unglaublichen Hulk. Und nachdem er gesehen hat, dass die alle gehen, geht er quasi wieder zurück und sieht, okay, die haben mittlerweile Captain Americas Schild ausgebuddelt und fangen an, den zu untersuchen. Und dann geht es quasi weiter mit den Avengers. Und im ersten Avengers-Film, wo man diese Zusammenfassung nochmal sieht, wo Steve Rogers dann gegen diese Boxsäcke schlägt und er dann so diese Flashbacks von Peggy und sowas hat, sieht man ganz kurz, wie er aus dem Eis gefischt wird und er untersucht wird und einer der Wissenschaftler sagt, oh, der Mann lebt ja noch. Also nehme ich einfach mal an, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, dass er überlebt hat. Hört sich jetzt sehr komplex an, ich hoffe, man kann mir folgen.
Doch, doch, ich konnte dir folgen. Wie fandest du die neue Synchronsprecherstimme von Tony Stark?
Ich habe mich ehrlich gesagt sehr erschrocken. Tony Stark ist, wie bei der letzten Folge gesagt, mit Thanos eigentlich so die prägnantesten Stimmen, die ich mir im MCU, die sich bei mir eingebrannt haben. Und da fand ich sehr erschreckend, wenn er auch nur für kurze Zeit zu hören war, dass es nicht die Synchronstimme war.
Ich finde es dann auch schade, ne? Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, von wegen im Original hat man ja auch nicht mehr den gleichen Sprecher, also im Englischen. Aber die Synchronsprecherstimmen im Deutschen, die hätte man ihnen doch wenigstens lassen können. Also zum Beispiel jetzt Thanos auch oder halt eben Tony Stark jetzt in dieser Folge. Finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein.
Es gibt ja von Marvel gibt es ja auch zahlreiche TV-Serien, also diese ganzen Cartoon-Serien, die sind nicht mehr meiner Altersgruppe entsprechend. Ich muss immer sagen, der heutige Animationsstil gefällt mir überhaupt nicht im Vergleich zu den damaligen. Aber zumindest in diesen Serien haben die alle nicht ihre originalen Sprecher, werden aber im Deutschen alle von den gleichen Cast synchronisiert, der auch den ganzen Marvel Cinematic Universe Film die Superhelden sprechen.
So, und jetzt bin ich beleidigt. Weil anscheinend ging das ja früher, dass man den Charakteren ihre Originalstimme lässt, aber heute jetzt nicht mehr. Schade.
Und die sind noch gar nicht mal so alt, die laufen gerade immer noch.
Ja, finde ich wirklich ziemlich schade. Gerade so, wie du sagst, sehr prägnante, einprägsame Synchronsprecherstimmen, wie eben die von Tony Stark oder, wie ich erwähnt habe, Thanos. Das ist halt, wenn die nicht mehr vorhanden sind, dann fehlt einem da ordentlich was fürs Gefühl. Das ist so, als hätte Will Smith eine andere Synchronsprecherstimme und der hat ja wirklich fast in jedem Film die gleiche. Also seit seinem ersten Bildschirmauftritt bei Prince of Bel-Air. Fun Fact für die Leute, die Will Smith mögen, es gibt einen Film, in dem er tatsächlich eine andere Synchronsprecherstimme hat und das ist der erste Independence Day und die Synchronsprecherstimme ist furchtbar.
Echt? Ich habe den Film neulich geschaut. Ist es mir nicht aufgefallen?
Ich habe den Film damals gesehen, da war der auch noch relativ frisch, relativ neu und da hat er dann erst nach einer Verfolgungsjagd in einem Raumschiff, Flugzeug, wie auch immer, hat er dann das erste Mal gesprochen und da war ich so, nee, sorry, geht nicht. Das funktioniert für mich einfach nicht.
Ich glaube aber auch, gerade im deutschen Raum gibt es da eine sehr toxische Community. Ich habe ja neulich mit meinen amerikanischen Kumpels geschrieben, weil die alle rumgeheult haben, Robert Downey Jr. kommt nicht wieder zurück. Und ich so, ja, aber wir haben im Deutschen noch seine Synchronstimme, Edge. Mussten wir jetzt leider darauf verzichten. Aber genauso ist es ja auch, wenn ein neuer Trailer zu irgendeinem Superheldenfilm rauskommt oder generell einem Film, wo man bekannte Schauspieler hat. Und dann kommt halt gerade mal irgendein Synchronsprecher ins Studio, um diesen Trailer zu synchronisieren. Und das ist halt nicht genau der. Und alle regen sich direkt auf. Oh mein Gott, warum haben die den recastet oder so? Ich meine, bestes Beispiel ist, dass die Leute bis heute verlangen, wenn sie eine SpongeBob-Folge sehen, dass sie doch bitte den alten Sprecher von Thaddäus zurückbringen, der aber von, ich glaube, schon über 6, 7 Jahren gestorben ist.
Ja, das ist ein ziemlich klassisches Beispiel, glaube ich.
Ja, das war's mit unserem Senf dazu.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne wieder ein. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.